Einmal mit Profis. Einmal.
Eigentlich war sie noch gar nicht dran, aber sie hat gleich hier so ein Pfahl eingehauen. Einmal mit Profis. Sie ist das auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr sie schon an der Stimme erkannt. Als sie mir hier vor einem guten Jahr gegenüber saß, hat sie sich vermutlich nicht träumen lassen, dass unser Herr Bundespräsident ihren Text als Einladung für eine seiner Reden nimmt. Wahrscheinlich die einzig spannende, die er jemals gehalten hat. Dass sie der Bundeskanzler einladen würde, dass sie über 100 Veranstaltungen als Wanderpredigerin in Sachen Ost-West absolvieren würde, dass sie den Deutschen Buchpreis fast gewonnen hätte. Sie war auf jeden Fall auf der Shortlist, dass sie fast 60.000 Exemplare ihres wunderbaren Buches, ich sage immer Möglichkeit von Glück, abgesetzt hat. Hallo Anne Rabe.
Hallo, schön, dass ich nochmal da sein darf.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Du hast wirklich was geschafft mit deinem Buch, was wenige AutorInnen schaffen, dass ich nämlich sowas in einem Rutsch durchlese. Und meine liebe Frau Suse kann bestätigen, ich bin vor einem Jahr zu ihr hingerannt, habe gesagt, die Frau müssen wir einladen, die ist super.
Danke, toll, ja. Ihr wart auch fast die Ersten, glaube ich.
Wir haben dich entdeckt, wir haben dich zu dem gemacht. Der Mutmach-Podcast hat ganz viele Talente entdeckt. Ganz schnell für alle, an denen das Buch vorbeigegangen ist, es handelt sich um eine junge Frau, die auf den Spuren ihrer Familiengeschichte unterwegs ist. Vieles spielt in der damaligen DDR, aber eben nicht alles. Einige Biografien reichen zurück bis in die Weimarer Republik. Und das Interessante daran ist dieses Verwobene, dass man als Leser, wie ich damals, nicht sagen konnte, boah, das ist jetzt ein DDR-Roman oder das ist ein Anti-Irgendwas-Roman, sondern es war einfach so eine Verflechtung von Dingen, sehr kunstvoll, sehr sprachmächtig. Ja, du errötest, das steht dir gut. Und du bist in so eine Zeit reingekommen mit diesem Buch, als Dirk Oschmann, ein Germanist, so ein, ich sag mal, Ossi-Jammer-Buch geschrieben hat.
Eine Polemik oder eine Wutschrift hat er geschrieben, genau.
Wie erklärst du dir 35 Jahre nach dem Mauerfall, dass dich, du kommst gerade aus Oldenburg.
Ja.
Die Oldenburger haben mit der Mauer irgendwie nie was zu tun gehabt. Warum
das stimmt,
laden
ist sehr
die dich
weit
ein?
Weg
200 Leute kommen da und wollen von dir den Osten erklärt haben. Oder Deutschland vielmehr.
Ja, also die Veranstaltung, das wundert, oder ja, was heißt das wundert? Es ist ja, ich weiß es ja mittlerweile, obwohl ich ganz oft vorher denke, na mal gucken, ob heute jemand kommt, und dann ist es doch wieder sehr voll.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass du dir eigentlich nicht vorstellen kannst, zu denken, ja, warum sollen die Leute jetzt heute Abend hier, Montagabend oder so, sich da hinsetzen und sich anhören, wie ich was lese, aber tatsächlich das Interesse, ja, danke. Das Interesse ist groß und das freut mich auch, und die Leute haben viele Fragen und auch viel selbst zu erzählen, und das ist es vielleicht auch, dass man so ein bisschen versucht, sich im Gespräch einander anzunähern, was übereinander zu verstehen. Das Interesse ist in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen groß. Und natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Und gerade in Westdeutschland wie Oldenburg, also viel westlicher kann man ja fast nicht sein, ist es so, dass die Leute auch durchaus auch sagen, ja, wir haben das bis jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, wir haben uns nicht so interessiert, und jetzt ist es da, weil natürlich auch die politische Lage ist, wie sie ist. Und man das Gefühl hat, oh, wir müssen vielleicht doch mal in diesen Osten gucken, vielleicht hat das doch was mit uns zu tun, vielleicht sind wir ja doch ein Land. So.
Oh ja, dazu kommen wir gleich noch, zu den Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern. Was mir so aufgefallen ist, dein Buch dreht sich ja viel ums Schweigen, also um Dinge, über die man nicht redet. Viel um Gewalt oder Machtmissbrauch. Und als der knapp ältere von uns beiden, Jahrgang 64, kann ich mich dran erinnern, nach dem Ende des Nazi-Terrors brauchte es auch mehr als eine Generation, auch so 30 Jahre, bis 68 kam. Okay, ich überlege jetzt mal gerade, es waren jetzt nicht mehr als 30 Jahre, aber auf jeden Fall mal so eine Generation.
Es braucht eine Weile, ja.
Und es sind eigentlich die Nachgeborenen, die diesen Schweigemantel so ein bisschen wegziehen, weil die dabei waren, ach nee, komm, war nicht so schlimm und ne.
Ja, denen fällt es schwer, ja,
die
ne?
Nazis, die gab es aber nicht bei uns.
Ja, ganz viel.
So.
Aber das kennt ja auch jeder von uns. Zum Beispiel gibt es ja die meisten, wenn sie an die Nazizeit denken oder auch an DDR-Geschichte, haben sie Bilder von Berlin im Kopf. Die man so kennt, so aus dem Geschichtsbuch oder aus den Fernsehbeiträgen.
Konnte man immer gut auslagern.
Genau.
Ne?
Ja. Das ist immer so, ja, das ist alles in Berlin. Ja. Und tatsächlich in den letzten Jahren gibt es ja auch im Fernsehen, ne? Immer mehr Archivmaterial aus den kleinen Städten.
Ja.
Und wenn man mal ins Stadtarchiv gehen würde, ja, dann würde man sich auch wundern. So ist es mir ja bei der Recherche auch gegangen. Ich habe zum Beispiel eine Aufnahme gefunden, die mich völlig irritiert hat, wo so eine Kapelle war, eine Kirchenkapelle mit einem riesigen Hakenkreuz an der Wand. Und wo ich erst mal gedacht habe, wo war denn das in Wismar?
Ja.
Wo stand denn diese Kapelle rum? So, und musste dann erst mal nachgucken, die ist inzwischen weggesprengt und so. Ja, aber das gab es. Aber das war völlig irritierend, weil für mich natürlich hatte ich nie... Wismar, klar, man weiß das, ne? Das gab es ja auch, aber man hat das nicht mit Bildern in Verbindung gebracht und ja, wusste eigentlich nichts Konkretes.
So, und jetzt kommen diese ganzen vielen Menschen, also du liest in Ost wie in West, bis jetzt 80, noch 40 Veranstaltungen, es werden garantiert noch mehr. Die Menschen im Westen sagen, in Oldenburg zum Beispiel, das wussten wir alles gar nicht so. Zu der Fraktion würde ich mich auch zählen, als ahnungsloser Wessi. Wie ist das mit den Leuten im Osten, die kommen? Weil ich habe den Eindruck, so die einen sind so auf der Oschmann-Seite, so wir sind die Opfer von allem Möglichen. Und du bist da ja ein bisschen differenzierter. Also bei dir ist die Täter-Opfer-Frage ja gar nicht so eindeutig gelöst.
Nee, die ist ja auch nicht so eindeutig. Eben. Also auch Täter-Opfer, das vermischt sich zum Teil. Aber es gibt auch ganz viele Tätergruppen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben in Bezug auf den Osten. Ne? Oder auch, naja, wenn man zum Beispiel an diese ganzen Pädagogen denkt, die ja eine große Rolle auch in dem Buch spielen. Ne? Also das hat auch was mit der Nachwendegeschichte zu tun, dass man ganz schnell auch von westdeutscher Seite lieber wollte, dass das mal ganz schnell abgehakt ist.
Wie hieß diese Einrichtung, die wir Wessis alle gar nicht kannten? Jugendwerkhof?
Die kennen auch die Ossis leider ganz viele nicht. Jugendwerkhof, ganz genau. Das ist so ein Umerziehungslager für Kinder. Die meisten sind in die Jugendwerkhöfe gekommen, weil sie aus Kinderheimen weggelaufen sind. Das war eigentlich der Hauptgrund sozusagen. Das ist die meiste, der häufigste Einweisungsgrund in Jugendwerkhof, was natürlich sehr brutal ist, wenn man sich überlegt, dass heute Straftäter, wenn sie zum Beispiel aus dem Gefängnis fliehen, dafür gar keine Strafe bekommen, weil das irgendwie als natürlicher Instinkt oder so natürliches Bedürfnis anerkannt ist, dass man eben fliehen will. Und die sind in diese Straflager oder also man kann zum Teil von Arbeitslagern sprechen, Zwangsarbeit,
also es waren keine
Gewalt.
Internate?
Nein.
Es waren wirklich Lager.
Art Gefängnisse, Gefängnisse.
Okay,
also der Schlimmste ist Torgau und das war wirklich auch ein alter Gefängnisbau. Und da hat man die Kinder wirklich auf brutalste Art und Weise gequält. Also mit Zwangssport und mit Zwangsarbeit dann auch in der Hühnerfabrik und all solche Dinge. Brutale Erziehungsgewalt. Also wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und das ist natürlich so ein Abgrund, der sich da auftat, der sich auch für mich aufgetan hat in der Recherche damals. Als ich, also schon, das ist schon etwas länger, dass ich von diesen Jugendwerkhöfen weiß, aber das war etwas, was mich zumindest auch immer so irritiert hat, dass ich dachte, oh, das habe ich noch nie gehört. Und was ist denn da? Was tut sich denn da auf? Das war da möglich in diesem Land, von dem immer viele erzählen, ja, aber die Brötchen haben 5 Pfennig gekostet und wir waren alle im Ferienlager und so. Das waren so Irritationen.
Und der Zusammenhalt war so toll.
Ganz, ganz toll. Der war so fest, der Zusammenhalt, dass der gleich auseinandergebrochen ist nach dem Fall der Mauer.
Die Menschen, die zu deinen Lesungen, zu deinen Veranstaltungen in Ostdeutschland kommen, worin unterscheiden die sich von den Westfans?
Naja, erstmal muss man grundsätzlich sagen, es ist ja auch, die Grenze ist ja offen. Ne? Es kommen auch in Westdeutschland Ostdeutsche zu meinen Lesungen und auch in Ostdeutschland natürlich auch Westdeutsche. Grundsätzlich ist es aber so, ich sag mal, geschwiegen wird überall so. Ne? Aber
das kommt in den besten deutschen Familien vor.
Und das ist auch das, woran viele anknüpfen können, auch in Westdeutschland, über das Schweigethema, so wie du es auch erzählt hast, diese Nachkriegszeit. Aber in Westdeutschland wird eloquenter geschwiegen. Also da wird ganz viel gebrabbelt. Ne? Und dann muss man eine Weile vordringen. Ja. Denen fällt es nicht so schwer, auch das zu sagen, was sie meinen und was sie denken. Und sie sind natürlich mit dieser Geschichte, weil eben viel im Osten spielt oder die Geschichte spielt in Ostdeutschland, da sind sie natürlich nicht so betroffen oder nicht so gefährdet davon, was von sich selber, man kann sich eher drin spiegeln, man kann vielleicht was wiedererkennen, so, aber man fühlt sich nicht direkt gemeint und das macht es natürlich leichter. Und in Ostdeutschland ist das anders, da erkennen ganz viele Leute ganz viel wieder, da kommen auch, ja, auch Traumata hoch, ja, also das hat mich sogar sehr überrascht bei der Lesereise, dass solche Dinge wie, ich schreibe auch Passagen zum 17. Juni, zum Stalinismus, was mir wichtig war, dass man die DDR eben nicht nur von ihrem Ende erzählt. Und dass ich da plötzlich merkte, oh Gott, das sitzt jetzt so tief, hier ist jetzt so ein Schweigen in dem Raum. Und wenn man die Menschen anspricht und sagt, ja, kennen Sie das, erkennen Sie das wieder, das erstmal ganz lange, dass man das Gefühl hat, ja, die möchten gern sprechen, aber es fehlt so ein bisschen das Werkzeug oder auch die inneren Kämpfe sind so groß und dann dauert es immer länger. Und dann kommt man aber ins Gespräch auch. Das ist auch ganz toll.
Bist du Nestbeschmutzerin bei einigen?
Ja, natürlich. Na klar, das ist auch was, das gab es ja auch als Vorwurf. Ich würde so schreiben, was der Westen gerne hören möchte.
Ach, du so, bist Knechtin oder, des Westens.
Natürlich, okay. Klar.
Das ist mir gleich bei dir aufgefallen. Ja, als allererstes habe ich das gedacht, die alle. Mann.
Ja, ja, das ist zum Beispiel auch, also Dirk Oschmann wirft das vielen jüngeren Autoren vor, dass wir sozusagen ja nur dem Westen gefallen wollen oder da, also, oder mir wurde auch mal auf einem Podium vorgeworfen, ja, du willst ja nur Bücher verkaufen, was ich einen irritierenden Vorwurf finde, weil das würde man einem Obstverkäufer tendenziell nicht vorwerfen.
Einem Bäcker.
Oder, ja, ja. Ne? Also ja. Klar, ich möchte
auch. Nee, ich verkaufe meine Brötchen nicht, genau. Die will ich für mich behalten.
Weil dann ist es vielleicht gar nicht so gut, ja. Nein, also das gibt es schon und es gibt auch natürlich Leute, die dem widersprechen, was ich aber grundsätzlich auch gut finde. Also, dass wir da zu einer Pluralität kommen. Und da gibt es jetzt eben auch mehrere Autoren, Autorinnen, die jetzt mitreden, Jüngere, die sich ein Bild von der eigenen Geschichte machen, auch nicht mehr nur glauben, was man so gehört hat, sich da auf den Weg machen und das, ich glaube, dass das zu Reibung kommt und zu Widersprüchen ist eigentlich ein gutes Zeichen. Daran kann man sich dann ja vielleicht auch wieder finden.
Was mich als ahnungslosen Wessi interessiert, ist, warum seid ihr Gegensätze? Also Oschmann, der sagt, der ostdeutsche Mann ist der große Verlierer der ganzen Wende und überhaupt, ne? Frauen sind abgehauen und so. Und du erzählst das so ein bisschen differenzierter. Das eine ist doch nicht unbedingt das Gegenteil vom anderen. Also man könnte ja beide Sichtweisen auch integrieren oder nebeneinander stehen.
Ja, ich glaube, da gibt es auch zum Teil auch Gemeinsamkeiten oder Übereinstimmungen in manchen Thesen oder in manchen Beschreibungen. Es gibt auch Widersprüche. Aber ich glaube, wir haben ja auch eine unterschiedliche Zeit erlebt. Ne? Also, dass es in der Zeit, in der ich in Ostdeutschland zum Beispiel gelebt habe, war Dirk Oschmann zum Studium und seine Ausbildung und
er ist einfach ein bisschen älter als du.
Ganz genau.
Ja, okay.
Und ist in einer anderen Zeit, hat es anders erlebt. Und das ist ja auch oft der Widerspruch. Auch das ist ja etwas, worüber ich schreibe. Dass zum Beispiel die Kinder dort ziemlich allein durch die Zeit gegangen sind. Weil wir waren ja so jung, dass man uns eigentlich nichts erklärt hat, so in den 80er Jahren Geborene.
Du warst 3, als die Mauer fiel.
Ganz genau.
Ja.
Man hat uns nicht jetzt als politisches Gegenüber wahrgenommen oder sowieso denkt man ja, die verstehen das noch nicht. Man versteht natürlich sehr viel. Man nimmt sehr viel wahr. Diese Überforderungen der Erwachsenen, die Gewalt auf den Straßen, all das nimmt man ja durchaus auch als Kind wahr oder ist die Welt, in der man aufwächst. Und dafür hat man sich lange nicht so interessiert oder man hat sich dafür, die Erwachsenen konnten sich auch nicht richtig dafür interessieren, weil sie wahnsinnig viel um die Ohren hatten. In der Zeit, genau, und da gibt es natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich fände es auch toll, wenn sich das ergänzen würde und wenn man das auch vielleicht ein bisschen nebeneinander stehen lassen könnte oder auch den Widerspruch aushält und den Streit und sagt, ja, okay, jetzt gibt es hier Widersprüche, so ist es halt.
Deutschland wartet immer noch auf ein Gipfeltreffen, Anne Rabe gegen Dirk Oschmann, zu dem es bislang nicht zu dem es bislang nicht gekommen ist, weil
an
der.
An mir lag's nicht.
Nee, an dir lag es nicht, den Rest sollen die Verlage klären. Jetzt nochmal, die einen sagen, boah, du hebst das Bein an der glorreichen Geschichte der DDR, du bist Agentin des Westens. Die kommen dann auch wahrscheinlich gar nicht zu deinen Lesungen.
Mal so, mal. Manchmal kommen sie auch, aber ist auch okay.
Ja, völlig in Ordnung. Aber von denen, die dir zustimmen oder die sagen, das ist interessant oder da kommen bei mir auch wieder Sachen hoch. Das ist ja auch nicht nur eine Gruppe. Es ist ja nicht so, DDR war die Staatstreuen oder die Systemknechte und dann die armen Geschundenen, sondern auch was, was mir gar nicht so klar war, viele, die sich irgendwie so arrangierten.
Ja,
wie weswegen dieses Westurteil, so ihr wart alle Stasi-Knechte, nur weil man eine Akte hatte, das so einfach war das nicht.
Es ist auch nicht alles nur Stasi, ne? Mhm. Also es gibt ja auch viele Abstufungen, auch das, was wir auch heute kennen zum Teil, dass man sich arrangiert mit Dingen, die eigentlich ungerecht sind und so weiter. Mhm. Natürlich, was ist, worum es mir schon geht, ist aufzudecken, dass man schwer schuldlos bleibt. Also in dem Leben, ne? Wenn man profitiert von einem System zum Beispiel, darum dreht sich das ja auch das Buch um eine Nomenklatura-Familie, man bleibt nicht ohne Schuld. So, das heißt nicht, dass man es nicht verstehen kann, warum die Leute so geworden sind, warum sie sich so entschieden haben, aber man macht dann eben seine Karriere oder sein Wohlbefinden auf Kosten anderer. Und das ist natürlich in der Diktatur oft so, dass diese Kosten für andere sehr hoch sind. Und das ist schon etwas, was mir wichtig ist, dass man darüber auch spricht, dass die Opfer des Systems einen anderen Platz bekommen in unserer Gesellschaft. Ebenso wie du sagtest, noch nie was gehört vom Jugendwerkhof. So geht es selbst in Ostdeutschland vielen, dass man nicht darüber spricht. Und ich fände das wichtig, dass diese Menschen, die sich oft immer noch schämen, die immer noch stigmatisiert sind, dass die Teil unseres Bewusstseins werden und auch Teil unserer Gesellschaft vielmehr.
Erzähl mal so eine Geschichte, die dich so richtig bewegt hat auf so einer Lesung.
Ja, also es gab mehrere, die mich bewegt haben. Also was mich sehr berührt hat, ist ganz häufig, oder was mich auch überrascht hat, ist, dass Leute in meinem Alter häufig kommen und sagen, sie haben das Gefühl, ich habe ihre Geschichte aufgeschrieben.
Ach komm.
Die auch sagen,
was ein schönes selbst, Kompliment.
Ja, ganz, ganz toll, oder? Ganz toll. Oder die sagen, oder auch manchmal auch traurig, ja, es gibt ja eine Szene in dem Buch, da werden die Kinder in eine sehr, sehr heiße Badewanne gesteckt. Das haben mir mehrere Leute gesagt, dass sie das genau so erlebt haben. Das hat mich überrascht.
Und nochmal ganz kurz für viele, die das nicht erlebt haben, das war so eine Art Abhärtung, Demütigung, ja, Machtritual.
Wie das mit Gewalt so ist, man weiß das eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Was ist da eigentlich los? Was steckt denn hier dahinter? Oder ganz viele, die sagen, ja, genau solche Eltern, genau diese Verhältnisse auch in den Schulen, das kennen sie. Dann berührt mich immer ganz besonders, wenn Menschen aus der Elterngeneration der Erzählerin, wenn die kommen und sagen, also da gibt es häufig Leute, die sagen, nee, das war ja alles gar nicht so. Und dann gibt es aber auch manchmal welche, die sich melden und sagen, ah, jetzt haben sie was verstanden. Manchmal, wie sie mit ihren Kindern umgegangen sind oder was sie sagen es auch manchmal so, was die Kinder erlebt haben. Dann wird es so, das ist ja sehr mutig, finde ich, auch von der Gruppe, das zu sagen. Dann gibt es welche, die sagen, ja, wir haben das Buch unseren Kindern geschenkt oder Kinder, die sagen, wir haben es unseren Eltern geschenkt. Ganz häufig wird dann gesagt, ja, wir haben dann ganz viel darüber gesprochen, bei uns war das ganz anders, aber wir haben ganz lange gesprochen, ganz interessant. Und dann gibt es tatsächlich auch so Momente, gerade in so kleinen Städten, wo man halt auch einfach sagen muss, die Leute kennen sich ja alle, wenn die da sprechen miteinander. Ich fahre da wieder weg, aber die sehen sich am nächsten Tag wieder in der Supermarktkasse. Und wo es dann auch mal zu Konfrontationen kam, ja, wo dann plötzlich das Thema Jugendwerkhof zum Beispiel aufkam und sich jemand traute zu sagen, ja, in meiner Familie war da jemand und das war furchtbar und es empört mich und dass das nicht, dass damals jemand was gesagt hat und jemand anderes im Publikum sagt, naja, wenn der im Jugendwerkhof war, dann hatte der auch was gemacht. Und dann geht so ein Streit los so und das ist was, was mich manchmal auch ein bisschen überfordert hat, muss ich sagen, gerade am Anfang, wo man denkt, oh Gott, jetzt fliegt mir hier der Laden in die Luft und gleich gehen die aufeinander los und ich kann es auch verstehen. aber was ich natürlich toll finde, das ist etwas grundsätzlich in unserer Gesellschaft, was gerade in ländlichen Räumen ja verloren geht. Räume, wo man miteinander redet. So die Dorfkneipe, die fehlt und so. Absolut. Auch in Westdeutschland.
Ja, ja, ja.
Zum Beispiel in Niedersachsen auf dem Land, ja, da gibt es viele Orte, wo das auch ausstirbt. Und so eine Begegnung kann dann ja auch wieder was klären oder dann kommt man weiter voran man macht sich mal, man zeigt sich mal, wer man ist, wie man ist und ist schon berührend. Also das ist, ja, und das ist natürlich auch, ich empfinde das als wahnsinniges Privileg, dass mir das so gegeben ist, dass ich das machen kann und dass ich da auch dabei sein kann.
Bevor wir über Björn Höcke und Mario Vogt und die Wahlen in den drei Ostländern in diesem Jahr reden, jetzt der Markus Lanz-Teil. Anne, vor einem Jahr warst du ein Geheimtipp als Dramaturgin, Drehbuchautorin, Schreiberin. Jetzt bist du ein Weltstar. Was hat das mit dir gemacht?
Ein Weltstar in Deutschland.
In Schöneberg.
In Wilmersdorf. Ja, also.
Du bist eine Stimme.
Ja, das ist einfach, es ist ein bisschen verrückt, weil ich natürlich immer denke, hä?
Ich?
So auch wenn einen Leute erkennen oder so und auf der Straße ansprechen und sagen, ich habe das Buch gelesen, ganz toll.
Selfie.
Denkt man sich so, ja, Selfie, so verrückt. Das ist immer noch eine große Freude darüber und eine große Fassungslosigkeit. Und ich nehme es natürlich auch als wahnsinniges Privileg wahr. Also, dass ich erstmal natürlich mit sehr vielen Menschen in Kontakt komme. So Leute, die ich, ja, du hast das ja vorhin auch schon erzählt, ne? Aber auch, es ist ja auch jetzt nicht nur der Bundespräsident oder ja, so.
Aber kein deutsches Feuilleton, in dem du nicht mindestens eine halbe Seite gekriegt hast. Also, du hast was ausgelöst.
Ja. Ist irre, das passiert einem ja auch. Das
Hunderte von Journalistinnen rennen seit Jahrzehnten durch dieses Land, ich zum Beispiel, und würden auch wahnsinnig gerne mal eine Debatte oder nachdenken oder zumindest Traumata-Bewältigung auslösen. Ja, ich arbeite da seit Jahrzehnten vergeblich und jetzt kommst du Küken daher und führst uns alte Säcke vor. Nein, aber ich finde es großartig.
Ja, das ist.
Aber es ist eine Bürde auch. Ich meine, hey, alle hören jetzt auf dich. Du musst jetzt nur noch kluge Sachen sagen.
Naja, man muss schon aufpassen, dass man sich nicht immer selber glaubt, was man alles so sagt. Ne?
Sehr weise.
Das ist so. Aber das versuche ich auch tatsächlich, auch viele Dinge, die die Leute mir erzählen, auch aufzunehmen oder zu denken, aha, okay, habe ich so noch nicht gesehen oder ich lese da nochmal nach. Und das ist natürlich diese Begegnung mit den vielen Menschen, ist wahnsinnig spannend, aber auch aufreibend manchmal. Ne? Das ist natürlich so, weil man... Ich versuche zumindest den Kontakt so herzustellen, dass das auch für die andere Seite befriedigend ist. So, ja?
Ja,
also, dass man dem gerecht wird. Und gerade wenn die Leute einem das Herz ausschütten, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt ein wichtiger Moment. Man kennt das ja selber, dass man manchmal früher dachte, so bei einem Buch oder bei einem Lied oder so, ah, das ist wie für mich geschrieben.
Oder? Ja,
und das ist natürlich wahnsinnig berührend, wenn man merkt, okay, das gibt Menschen, die denken das über dein Buch. Das ist irre. Ja, das ist das größte Glück, das ich mir hätte vorstellen können. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gewagt zu hoffen. Und ich nehme das als irres Privileg wahr.
Okay, das war der Landsteil. Jetzt zurück in die mühseligen Ebenen der Politik. Du hast im Auto gesessen und das Duell Höcke-Vogt verfolgt. Ich finde, das ist ein bisschen wenig. Man hätte die Akteure schon auch...
Ja, ich habe auch ein bisschen geguckt.
Schon klar.
Ich muss aber auch auf die Fahrbahn achten.
Logisch, ja. Du bist ja auch in Missionen als, ne, als Wanderpredigerin in Sachen Ost und West unterwegs. Ja. Das ist ja auch wichtig. Ganz grundsätzlich, wenn man dich vorher gefragt hätte, sollen wir das überhaupt machen oder liefern wir dem Höcke da jetzt nicht hier die Rampe für, ne, in die Mitte der Gesellschaft rein und.
Ich glaube, man liefert eher den Medien den Startschuss dafür, das jetzt immer wieder zu machen. Das ist die größere Gefahr. Ich hätte gesagt nein, und das sage ich auch hinterher. So. Ich glaube, dass es keinen Sinn hat, mit Menschen, die den Diskurs zerstören wollen, eine Diskussion anzufangen. So, das ist ja immer dieses berühmte Taubenschach, ne? Also mit Taubenschach spielen. So, das ist so.
Ja.
Das bleibt auch so. Da ist kein Erkenntnisgewinn dabei. Ich bin aber, das muss ich zugeben, auch wenn es mir schwer fällt, tatsächlich fand ich, dass das der Mario Vogt besser gemacht hat, als ich es gedacht hätte.
Geht mir
das
auch
muss
so.
Ich zugeben. Ja. Trotzdem finde ich es immer noch nicht gut. Ich finde es nicht richtig. Und würde mir wünschen, dass Medien doch jetzt nach 10 Jahren AfD das gelernt hätten. So. Und auch in dem konkreten Umgang immer wieder, ne? Man hat ja auch bei diesem Duell gemerkt, dass die Moderatorin, dass die vor allen Dingen darum bemüht war, diesen Höcke einzufangen und dass man dann so auf diese ganze inhaltliche Ebene, dann ist man irgendwann bei Mettbrötchen und so weiter. Also
das wird der schwierig. Teil sein, der in den Geschichtsbüchern bleibt.
Ja,
wahrscheinlich
genau.
Ist das
genau.
Mett oder Gehacktes.
Mett oder Gehacktes, so. Ja, wenn das die
aber
politische Debatte ist.
Trotzdem, ich fand, Höcke ist entzaubert worden, also weil... Je weniger man über ihn berichtet und je mehr dieses Wesen dämonisiert wird, desto mehr kriegt er ja auch irgendwelche Wunderkräfte zugeschrieben, die er einfach nicht hat.
Ja, das ging
er ist
mir
geschwommen,
so.
Er hat dummes Zeug erzählt, er hat die Remigration umdefiniert, so von wegen, die Deutschen sollen doch reich in Heim ins Reich, wie auch immer, also zurück nach Deutschland
aber weißt
geholt
du,
werden.
Das sind dann halt die Ausschnitte für seine Clips, für seine Bubble, so. Diese Remigrationsgeschichte, ich glaube, das verbucht er selber als Erfolg. Für uns war ja klar, was er damit meint. Es ist klar, was die AfD dort möchte. Das ist irgendwie.
Aber trotzdem, Höcke hat sich entzaubert, fand ich.
Warst du vorher so verzaubert von Björn Höcke?
Nein, aber ich hatte schon den Eindruck, auch durch die Ausgrenzung, durch die mediale Ausgrenzung, wird dieser Mythos deutlich größer als der Mensch. Und das. Ich meine, ja, okay, die Nazis waren auch nicht alle.
Nee, das war eine absolute Gurkentruppe, muss man wirklich sagen. Ja, und deswegen, das ist eigentlich der Punkt, es braucht eben gar nicht so einen besonders genialen Typen oder so, ja. Du kannst auch mit einer echten Gurkentruppe, mit einem morphiumabhängigen Weltkriegsveteran und so, kannst du eben tatsächlich ganz Europa in Schutt und Asche legen. Also insofern, ja. Ich glaube, diese Idee, dass da so ein genialer Kopf ist und so, das ist eher was wir uns bei uns selber hinterfragen müssen, ob das wirklich der Punkt ist, an den glauben wir auch, wir sind selber so clever, dass wir glauben, nur richtig clevere Typen, die könnten Deutschland nochmal zu einem faschistischen Land machen.
Ja, interessanter Gedanke. Ich habe hier vom geschätzten Kollegen Martin Debes Jahre für die Thüringer Allgemeine und die Funke Mediengruppe im Dienst, jetzt leider vom Stern abgeworben worden. Das spricht leider dafür, dass der Stern eigentlich eine gute Personalpolitik macht.
Absolut.
Wir gönnen Martin Debes das hoffentlich satte neue Gehalt. Der hat ein Buch geschrieben, Deutschland, der Extreme, wie Thüringen die Demokratie herausfordert. Auch wieder so ein Aha-Erlebnis. Ich lese das Buch eines ostdeutschen Zeitgenossen und lerne unfassbar viel, weil wir Wessis glauben ja, dass, keine Ahnung, das Saarland oder Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein Deutschland sein. Mhm. Aber nein, Thüringen ist viel mehr Deutschland. Ja, oder Berlin oder München.
Oder Bayern, genau.
Oder Österreich.
Gut. Oh, ganz, ganz dünnes.
Achtung, Thüringen, Goethe, Schiller, Weimar, die allerersten Nazis, die da unterwegs waren, also Wartburg, Luther und. Also so viel deutsche Geschichte, da kommt München aber...
Und Heike Drechsler.
Entschuldige, wie konnte ich das vergessen? Ja, aber auch ganz viel Industrie damals, die längste, also vergleichsweise längste Grenze zum Westen, deswegen auch ein sehr gesäuberter Grenzstreifen, also alle, die nicht ganz sicher und sattelfest mit der Partei waren, wurden da weggejagt, ganz viele Sowjetsoldaten, Atomrakete, also Thüringen war echt so ein... Du sagst Labor.
Hotspot.
Ja, aber
ja, ich glaube schon. Also das kann man so sehen, auch gerade jetzt, ne? Gerade weil das auch so ein kleines Land ist. Da passieren halt irgendwie, da ist alles dicht beieinander und wir sehen das gerade. Ja, der Höcke hat es sich das nicht also es ist kein Zufall, dass er dorthin gegangen ist, weil da eben viel möglich ist. Es hat auch so, das beschreibt der Martin Debes, glaube ich, in seinem Buch auch, das hat so ein paar Besonderheiten in der Verfassung da, warum es dort leichter ist. Ja. Also da wird sich einiges auch dieses Jahr entscheiden, denke ich schon. Ja.
Und das Spannende ist, wir denken, also ich sage jetzt mal ich dachte, irgendwie wickelt man da was Altes ab. Also das sind noch so Reste von früher. Die Debes-These ist ja, das ist das Labor, das ist eigentlich das Deutschland der Zukunft, was wir da in Thüringen uns schon mal so angucken können. Achtung, unterm Brennglas. Wir haben seit Corona-Zeiten haben wir dieses schöne Bild nicht mehr benutzt. Und das finde ich wiederum spannend, weil wie gehen wir mit der AfD um? Was machen wir, wenn die da tatsächlich die Mehrheit holen bei den Landtagswahlen? Alles Fragen, die wir bislang irgendwie theoretisch behandelt haben, aber noch nicht praktisch.
Naja, das war der Auslöser ein Stück weit auch für die Beschäftigung, für mich, also woraus dann dieses Buch geworden ist, was ich geschrieben habe. 2019 sah das ja schon mal so ein bisschen so aus. Und jetzt sieht es noch schlimmer aus. Also damals dachte ich, okay, wir sind am Tiefpunkt, das ist jetzt tatsächlich anders. Ich glaube, was wir jetzt eigentlich machen könnten, wäre uns ein bisschen darauf vorzubereiten. Da gibt es ja auch einige Initiativen, das Verfassungsgericht zu schützen, so auch in Thüringen. Ich glaube, da geht es um den Alterspräsidenten und so weiter. Da gäbe es einiges, was man tun kann.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich finde, da sieht man wieder, ich glaube, die demokratischen Parteien, die ja eben natürlich sehr westdeutsch noch geprägt sind, haben den Schuss noch nicht so ganz gehört, weil da wird noch viel hin und her geschoben, viel aus parteipolitischen Gründen macht man es nicht mit. Nee, habe ich auch erlebt auf der Leipziger Buchmesse, da sagte dann eine CDU-Abgeordnete aus dem Bundestag, sagte, naja, uns gefällt die Wahlrechtsreform nicht so gerne, deswegen wollen wir das auch nicht mitmachen mit dem Verfassungsgericht. Und ich dachte, was? Das kann doch nicht wahr sein. Es muss doch jetzt hier irgendwie eine Einigkeit geben, dass wir uns zumindest das, was wir tun können, auch ohne Verbotsverfahren, auch ohne dieses ganz große Besteck rauszuholen, uns grundsätzlich zu schützen vor gewissen Moves, die so ein Höcke, da ist er clever genug für, doch machen könnte, um das Land ganz schön zu verändern.
Was hältst du von der Rache-These? Also ich kenne das noch von früher, dass es hieß, diese 68er Eltern, die kann man als Kinder eigentlich nur ärgern, indem man Nazi ist und irgendwo Hakenkreuze hinmalt. Das ärgert die 68er ganz fürchterlich und deswegen, weil Kinder ja immer gegen ihre Eltern rebellieren, malen die Hakenkreuze. Diese Theorie jetzt mal übertragen auf den Osten würde ja heißen, weil wir den Westen und die Treuhand und alles das, was war und Bischof Rode, Kali und Salz und all das, weil wir das ablehnen und weil wir es dem Westen mal zeigen wollen, wählen wir jetzt alle AfD, weil die im Westen das doof finden.
Es gibt auf jeden Fall in den letzten Jahren verschärft eine antiwestliche Haltung.
So.
Und die, also die gibt es. Was natürlich auch, ich würde sagen, das ist auch ein bisschen kindisch und das ist auch eine Möglichkeit, natürlich nicht auf seine eigenen Probleme zu gucken. Ja? Denn wenn man den Feind im Außen hat, dann ist das, muss man nicht so bei sich selber gucken. Ich glaube, das ist ein Grund, warum das so so viel Zugkraft hat. Es sind natürlich auch bestimmte Leute, die das vertreten, ne? Also bestimmte Leute, die da geblieben sind. Viele sind weggegangen, viele leben in Westdeutschland oder pendeln, keine Ahnung, also sind in vielen Welten zu Hause und sie haben einen ganz anderen Blick auf Westdeutschland, aber...
Nur ganz kurz, weil du gerade von den vielen Abgewanderten sprichst, auch das war für mich neu, wie viele Menschen nicht erst nach der Wende, sondern auch schon, also zwischen den Kriegen, also Thüringen ist fast immer irgendwie leer gelaufen. Ja, aber komisch.
Ja.
Und das werden ja, also die Mobilen sind ja meistens nicht unbedingt die Dümmsten. Ne? Das sind Menschen, die haben, weil sie eine gute Ausbildung haben, Chancen irgendwo anders.
Ja, und die Neudeutsch, wollen auch was anderes, ne? So, die wollen raus aus der Enge.
Neudeutsch heißt das Brain Drain. Das heißt aber auch, dass Thüringen im Schnitt ein bisschen döver ist als andere Bundesländer. Ich weiß, das ist zugespitzt, aber ich möchte eine Aussage von Ihnen.
Das möchte ich nicht so
Sie
unterschreiben.
Haben
ja, weil dafür, das ist mir auch zu pauschal. Aber was ich sagen würde, ist natürlich, wir erleben, dass Menschen, die ein Problem damit haben, mit diesem wachsenden Rechtsextremismus und dem, was da droht, dass die natürlich gehen. Und zurückbleiben die, die kein Problem damit haben, die sich da wohlfühlen, die da auch vielleicht ja, etabliert sind, auch mit ihrer ganz offen ausgetragenen rechten Haltung. Ich würde vielen Menschen nicht empfehlen, dorthin zu ziehen, so auch in andere Landstriche nicht. Das ist wirklich, also in dieser Ernsthaftigkeit würde ich es auch sagen, es ist in manchen Gegenden in Ostdeutschland für Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund lebensgefährlich. Das berichten auch viele Leute aus den 90er Jahren mit einem sichtbaren Migrationshintergrund, dass sie sagen, sie haben die Zeit überlebt.
Baseballschlägerjahre.
Genau. Das muss man ernst nehmen. Und das würde ich in dieser Ernsthaftigkeit auch gern betrachten. Gleichzeitig, ja, man schneidet sich ins eigene Fleisch. Also wir haben ja eine ganz irre wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland, in Sachsen vor allen Dingen auch. Da könnte man viel losmachen jetzt, könnte man total was aufbauen. Ja, man schneidet sich ins eigene Fleisch. Und das, was du gerade sagtest mit der Rache-These, ich würde ein bisschen widersprechen, es ist ein bisschen zu simpel, denn das, was ich jetzt sehe, auch wenn ich da in Bautzen oder Umgebung da unterwegs bin in Sachsen, dann sehe ich die Kinder der Kinderglatzen aus den 90ern und die sich auch wieder so anziehen, wie so ein Reenactment, obwohl ja, ich kann zum Beispiel diese Wut, die in den 90ern da war, dieses Chaos, auch diese Arbeitslosigkeit, diese Zukunftslosigkeit, da kann man ja das noch auf eine gewisse Art und Weise verstehen, dass man Lust hat, was kaputt zu machen, dass man draufschlagen will. Das ist trotzdem natürlich nicht richtig, aber jetzt sind dort eigentlich diese berühmten blühenden Landschaften und die reenacten so die Erzählung ihrer Eltern, Tanten, Onkels und sagen so, jetzt geht's wieder los. Das ist eine gleiche, eine ähnliche Energie und sehr gefährlich.
Bautzen, ja. Da standst du an der Straße.
Immer mal wieder, ja.
Mit Menschen,
ja.
Die Fahnen in die Luft hielten oder lustige Kostümierungen ja. Trugen. Kannst du uns über dieses folkloristische Ereignis ein klein wenig berichten? Warum ja. Stehen Menschen an Straßen?
Das war eine Idee, also die nennen sich B96 begradigen, weil tatsächlich in der Corona-Zeit das so losging, dass man, als man keine großen Demos macht und so, dass sich die Rechten dort an die Straße, an die B96 stellten.
Und so Reichskriegsflaggen.
Ja, genau, so rechte Symbolik.
Und Schlimmeres.
Auch die Friedenstaube ist da inzwischen dabei, sozusagen. Ja. Wir wissen das, das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Sich dorthin stellten und eben ihren Protest kundtaten. Und das machen die auch immer noch, die stehen da jede Woche. Und dann gab es eben Leute, die gesagt haben, nee, so geht's nicht. Also das kann hier nicht sein, das ist nicht nur unsere Region, die sich da auch in einer ganz kleinen Gruppe angefangen haben, die zu Anfang haben, die sich nur heimlich verabredet, haben das nicht öffentlich gepostet, so weil sie auch Angst hatten davor. Und ja, dann stehen die da mit Einhornkostüm und Regenbogenflagge, Dinos waren manchmal da, so, also wunderbar, sehr fröhlich, sehr lustig.
Und du bist extra aus Berlin hingefahren?
Ja, ich fahre immer wieder aus Berlin dahin.
Mit ihrem Elektroauto, ja. Mit Berliner Kennzeichen, ja. Was schon mal todesmutig ist. Naja, aber ja, bist du schon mal angegangen worden, jetzt ja. Irgendwie so
ja. Also,
aggressiv?
Ja. Tatsächlich, und das ist auch nicht schön. Ich muss dann sagen, natürlich, ich habe den Vorteil, ich fahre halt wieder nach Berlin, Wilmersdorf. So, ne? Andere Leute, die wohnen da, die kennen die Adressen von denen, die bedrohen die nachts Anrufe und so weiter. Das ist was ganz anderes. Aber tatsächlich, eine der letzten Male, die ich da war, das war schon nach den großen Demos. Und da war natürlich die Nazis sofort auch nicht so, die waren auch ein bisschen wütend und haben sich dann auch dazu gestellt und haben mich auch bedroht und beschimpft und natürlich, klar, du mit deiner scheiß Elektrokarre und so weiter, wir kriegen
ist
dich.
Alles drin, ne?
Ist, na klar. Ja. Und muss ich auch sagen, dass, also es war Polizei da, aber ja, das hat mich auch sehr an die 90er erinnert, man lief dann einfach nur so nebenher. Der Abstand, den die Nazis hatten zu mir, der war, sag ich mal, eine Armlänge Abstand. Ne? Also einmal nach vorne springen, das macht einem schon Angst. Und ich gehe auch, ja, in manchen Orten, wenn ich nach einer Lesung gehe, ich auch vorher erstmal ums Auto rum und guck mal.
Das hast du mit einigen Journalistinnen, Kolleginnen in Thüringen gemeinsam. Die Thüringer Allgemeine, auch der Funke Mediengruppe, ist ja die letzte Regionalzeitung, die es da gibt. Es gibt noch ein paar Ableger, die heißen anders, aus Thüringer und so, ist aber alles aus einem Haus. Die Kollegen berichten das auch, wenn sie von AfD-Sitzungen nach Hause kommen, so Radmuttern. Und das ist eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber der Widerstand gegen den rechten Geist, und es muss jetzt nicht nur AfD sein, sondern es geht einfach auch um, naja, so bestimmte hierarchische Gesellschaftsmodelle und. Würdest du sagen, der Kampf ist noch zu gewinnen oder ist die kulturelle Hegemonie so weit fortgeschritten, dass du, wie du das gesagt hast, dieses Klima der Angst, man macht das Maul nicht mehr auf oder man zieht weg. Wir kommen gleich noch zu dem Fall des Lokalpolitikers Michael Müller.
Es ist tatsächlich, ich würde sagen, es gibt Landstriche, da ist Rechtsextremismus Mainstream-Kultur. Das ist so. Das ist die dominierende Kultur. Man erkennt das auch an Handwerkerautos, also Mittelstand, der Mittelstand mit rechter Symbolik. Die fahren mit, also so wie wir das hier kennen, so zur Weltmeisterschaft da, dass jeder so die Fähnchen ranmacht. Das ist dort halt auch mal mit einer Reichskriegsflagge. Na, da fahren die auch zum Supermarkt mit. Das wird nicht gesellschaftlich sanktioniert, sondern eher begrüßt.
Einer von uns.
Genau, daran erkennt man das. Und das ist natürlich für alle anderen, für queere Menschen, für Menschen mit Behinderung, für alle, auch die das einfach nicht wollen, so, ist es gefährlich. Es gibt eben Orte, die haben auch 2019 schon 40% AfD gewählt. Das kann man sich zum Teil in Berlin oder auch in Westdeutschland, selbst wenn wir dort auch sehen, dass die AfD erstaunliche Ergebnisse holt, es macht einen Unterschied. Also 16% und 40%, das ist echt was anderes.
So, und wenn dann erstmal der Elternbeirat und die Kita und der Schützen großen Verein, so, wenn es da überall genau eingesickert ist.
Und wenn du auch nicht, lieber schon nicht mehr über Politik sprichst, so, weil im Zweifelsfall weißt du es dann vom anderen, wo du vorher vielleicht noch ganz freundlich miteinander reden kannst, genau.
Ja, und obwohl wir ein Mutmach-Podcast sind, muss ich die Geschichte trotzdem loswerden. Michael Müller, SPD-Lokalpolitiker in Thüringen, dem ist sein Haus angezündet worden. Er war nicht da, es waren Bekannte da und das Haus ist so angezündet worden, dass es eindeutig Brandstiftung war, dass auch die Fluchtwege so verstellt waren. Es war einfach mies. Und Politiker Müller hat der Zeit, wie ich fand, ein sehr bedrückendes Interview gegeben, dass er gesagt hat, ich bin hier seit Jahren, versuche ich für die Demokratie und immer im Gespräch und Leute aufklären und nicht zuspitzen. Ich sehe da, also ich fasse das jetzt mal so zusammen, ich sehe da langsam keinen Sinn mehr drin. Ich habe Schiss, weniger um mich, mehr so Familie, Kinder und ne, die Hütte brennt im wahrsten Sinne.
Das ist so, das ist so.
Und der Mann machte auf mich jedenfalls über dieses Interview einen ganz vernünftigen Eindruck. Und dieses Gefühl so, boah, das hat alles keinen Sinn mehr, ich hau jetzt ab, das hat mich wirklich erschrocken. Wo ich mir dachte, boah, wie kann man denn jetzt die demokratischen Kräfte, Thüringen, Sachsen, in Brandenburg sind wir uns einig, vielleicht so der Berliner Speckgürtel hat dann vielleicht nochmal Auswirkungen, was das Wahlergebnis angeht. Aber ja, man kann nach Bautzen fahren.
Es gab in Großschirmer den FDP-Bürgermeister, der sich dann suizidiert hat, vor kurzem nach jahrelangem Mobbing durch den jetzigen, wo danach derjenige, der ihn jahrelang gemobbt hat von der AfD, also im ersten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt wurde. Drei Monate nach dem Suizid. Ne? Also,
ist schon grob. Und vor allen Dingen folgt es einer Logik, die man, das Interessante ist ja an den Rechten, du kannst ja alles nachlesen. Es ist ja nichts von dem, was da passiert, irgendwie geheim.
Alles bekannt.
Und es gibt so ein Drei-Stufen-Modell. Das erste Modell ist, wir machen die anderen unglaubwürdig und wir versuchen, jede Debatte zu polarisieren, ob das jetzt Gendern ist oder Migration.
Flood the zone with shit.
So, das erste. Das zweite ist, alle anderen Parteien stecken unter einer Decke. Das ist irgendwie so ein Systemlinghaufen plus die Medien plus. Die AfD ist also die einzige Lösung. Das muss immer wieder penetriert werden. Und das dritte ist, über die Straße, dass dann tatsächlich auch Gewalt ausgeübt wird und so ein Angstklima. Das heißt, alle, die Schritt 1 und Schritt 2 nicht mitgegangen sind.
Vom Land in die Städte. So. Ne? Das ist ganz wichtig. Auch tatsächlich Nazi-Taktik. Damals genauso gewesen, weil es ja natürlich viel leichter, einen Ort mit 1000 Leuten, 2000, 5000, 10.000 zum Kippen zu bringen, als Berlin.
Und aber diese Angst frisst sich tatsächlich. Du hast deinen FDP-Bürgermeisterkandidaten gehabt, ich meinen Lokalpolitiker Müller.
Ja.
Mögen Einzelfälle sein, aber dieses Angstklima, hast du das auf deinen Lesungen auch schon erlebt, dass die Leute das so sagt, boah, kann ich jetzt nicht drüber reden oder?
Nee, so nicht tatsächlich. Bei mir ist es eher so, dass die Leute kommen, die ja auch diese Problematik sehen. Und meine Erfahrung ist auch, dass gerade Leute, die sich engagieren, die haben, du sagtest vorhin, Nestbeschmutzer, das ist ein Vorwurf, den die nicht machen. Sondern die möchten eher, dass man endlich drüber redet, weil das ist ja auch unsere aller Erfahrung, wie oft man schon in seiner Jugend gesagt wurde, ach, das ist alles doch gar nicht so schlimm mit den Nazis, das wächst sich raus, Jugendsünden und so weiter.
So sind die jungen Leute.
So sind sie und ihr bauscht das zu sehr auf und man weiß ja auch nicht, wer angefangen hat. Ihr sollt die auch nicht immer so provozieren. All diese Dinge. Deswegen möchten eigentlich solche Leute, die auch zu meinen Lesungen kommen, in der Regel ist das für die ein Happy Place, wo man sich eben ehrlich austauschen kann auch. Insofern, auch das ist wichtig, dass man diese Räume hat. Ich kriege aber natürlich auch viele Zuschriften, Menschen, die mir sehr wortreich mit allem, was man so kennt an Androhungen und Gewaltfantasien erklären, dass sie mein Buch nicht lesen werden.
Ach komm.
So, das gibt es schon, natürlich auch im Internet, wie alle Frauen kennen, die publizieren, aber sowas gibt es auch.
Irgendwas, was du dann zur Polizei durchreichst?
Nee, das mache ich nicht. Also ich mache das nicht, weil ich ehrlich gesagt, das, was ich von anderen höre, dass es einfach sehr schwierig ist mit der Polizei auch. Und wenn ein Verfahren, dann ist eben auch die Frage mit der Adresse, ne, die dann zur Verfügung steht. Insofern, nein, das mache ich nicht, aber es ist auch nicht so schlimm wie eben die Leute, die das dort vor Ort erleben. Schön ist es nicht und manchmal macht es mir auch Angst. In manchen Orten denke ich vorher auch so, oh, wie wird das heute Abend so, aber meistens wird's gut.
Jetzt, da du von Gregor Gysi die Rolle der Stimme des Ostens übernommen hast.
Oh nein, ich bin nicht von Gregor Gysi. Nein, 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 nein.
Okay, gar Sarah nicht. Wagenknecht.
Nein.
Wie findest du die eigentlich? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die ist ja irgendwie rechts, ohne Nazi zu sein.
Linkskonservativ nennt sie das.
Ja, das würde ich als rechts übersetzen, aber gut.
Ja, ja. Ja, eine Wortneuschöpfung.
Ja, linkskonservativ ist, ja, ja, gut. War Herbert Wehner linkskonservativ?
Oh nein, nein, nein.
Der war links, links.
Herbert Wehner war ja auf jeden Fall stabiler Antikommunist.
Ja.
Aus guten Gründen, aus selbst eigener Erfahrung.
Ja.
Insofern, da hatte der eine ganz klare Richtschnur, nichts Gutes kommt aus Moskau.
Ja.
Da ist er sich zum Beispiel nicht einig mit.
Okay, also linkskonservativ. Rein theoretisch, und das ist gar nicht mal so super unwahrscheinlich, könnte es soweit kommen, dass Sarah Wagenknecht und Björn Höcke gemeinsam mit ihren beiden Parteien eine Mehrheit im Thüringer Landtag erwirtschaften.
Ich glaube, die Logik ihrer Wählerschaft, sie sagt ja auch, sie möchte AfD-Wähler gewinnen, die würde eigentlich verlangen, dass die dann auch koalieren. Und das ist auch meine ganz große Befürchtung, dass Bündnis Sarah Wagenknecht der Königsmacher, da der Steigbügelhalter sein könnte. Ich glaube, sie geht ja auch nicht grundlos nach Europa. Sie hat ja immer gesagt, sie wird auf keinen Fall mit Björn Höcke. Muss sie dann ja auch nicht. Kann dann der Landesverband entscheiden. Also ja, das ist... Ich glaube noch nicht so ganz an den Erfolg des Bündnis Sarah Wagenknecht, einfach weil die Leute, die da sind, seit Jahren die Linkspartei zerschossen haben. Und ich kann mir so ganz schwer vorstellen, dass die jetzt anders agieren werden. Insofern,
Ein Garant für Disharmonie.
Ja.
Wir sind von meiner unglaublich brillanten Frage abgekommen. Du als neue Stimme des Ostens, Klammer auf, statt Gregor Gysi.
Bitte nicht.
Nein, aber du musst natürlich jetzt weiter diese Rolle spielen. Die hast du jetzt einfach als Osterklärerin. Siehst du den oder spürst du Druck auf deinen Schultern, jetzt das nächste Osterklärbuch zu schreiben? Nein. Oder wirst du jetzt irgendwas über Oldenburger Kartoffelfelder machen? Einfach...
Also worüber ich als nächstes schreiben werde, verrate ich noch nicht. Ich weiß es schon oder ahne es schon, habe aber noch nicht so viel Zeit, um darüber nachzudenken, ganz genau. Also es sind natürlich thematisch, wird es sich schon in einem ähnlichen Feld bewegen, aber kein Ostbuch, tatsächlich nicht.
Boy Meets Girl, so ein bisschen so Romance.
Ja,
komm, kannst du dir hast vorstellen, du da drauf?
Genau, wie das dann aussieht, wenn ich sage, es ist ein bisschen so wie früher und dann Boy Meets Girl, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, so, was daraus wird.
Für alle Liebhaber der Fernsehpreziosen, du hast doch bei Warten auf den Bus, was eine ganz tolle RBB-Produktion ist, da hast du doch auch...
Habe ich eine Folge geschrieben für die zweite Staffel, ja.
So, und da ging es doch auch immer so um Gefühle und...
Stimmt.
Anne Rabe, unsere Mutmach-Podcast literarische Entdeckung des letzten Jahres. Inzwischen weltweit gefeiert, Millionärin.
Schön wär's.
Ja. Blöde Frage, die richtig dicke Kohle kommt, wenn man irgendwie so eine Übersetzung, wenn so ein englischer, amerikanischer Verlag kauft.
Dafür ist das, ja, vielleicht.
Dafür ist das Thema zu deutsch, oder?
Ja, mal sehen. Ich warte noch ab. Ich meine, Jenny Erpenbeck ist gerade für den Booker Prize nominiert.
Alle kennen Jenny Erpenbeck außerhalb von Deutschland?
Ja, aber auch in Deutschland. Also das ist halt so ein bisschen Gerücht. Ne? Ja. Die ist auch zum Teil Schullektüre und so.
Echt?
Ich halt, ja,
ich
und
war
absolut
lange nicht mehr in der Schule.
Genau, also insofern, nein, also ist eine ganz bekannte Autorin, eine der großen deutschen und ostdeutschen Autorinnen. Also insofern, warum denn nicht? Ja? Anscheinend haben auch ostdeutsche Themen eine Chance auf dem internationalen Markt. Die erste Übersetzung wird eine türkische sein. Da bin ich ganz gespannt drauf. Also ist natürlich klasse, wenn man sich vorstellt, okay, dann Leute, die lesen ja. das in der Türkei.
Cem Özdemir wird es dann im Original lesen vielleicht.
Das im Original ist ja...
Also im Übersetzten.
Auf Schwäbisch.
Ja, auf Schwäbisch und Türkisch. Liebe Anne, ganz herzlichen Dank und hoffentlich geht das so weiter.
Ja,
deine Stimme des Ostens höre ich immer gern.
Danke.
Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.